So, machen wir wieder weiter. Also wir müssen ja noch vertiefen. Ich habe das ja einfach erstmal so hingemalt. Mich trifft ein Anruf. Ja, also das Ich als Du. Aber das, Levinas nennt das, der redet hier immer von einer Passivität, die passiver ist als alle Passivität. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass man sich diese Situation überhaupt nicht wählt, sondern gegenüber den neuzeitlichen Vertragstheorien, sondern dass man hier beschlagnahmt wird. Da hat er auch ganz starke Ausdrücke. Da redet er, ich werde zur Geisel genommen, ich bin besessen oder so. Das ist dasselbe Wort dann nochmal vom Lateinischen her auch. Während ich meine, man müsste hier einzeichnen, dass das keine Passivität ist, sondern das Medium hier eine Rolle spielt. Das ist das, was ich von Reinhard Laut gelernt habe. Es gibt ja außer dem Aktiv und dem Passiv in anderen Sprachen noch das Medium, das wir im Deutsch mit lassen ausdrücken müssen, weil wir keine eigene Grammatik dafür haben. Also Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, das ist immer mein Standardbeispiel, heißt es katalagete, was wörtlich heißt, seid versöhnt. Das ist ein Aorist, also Vergangenheit, passiv sogar nochmal, seid versöhnt, was ein völlig paradoxer Imperativ ist. Und wenn Sie in eine normale Bibelübersetzung gucken, dann steht dann drin, lasst euch versöhnen. Das ist die Weise, wie wir das im Deutschen wiedergeben müssen. Also es ist nicht aktiv, nicht ich handle, sondern mir passiert, aber mir passiert nicht wie bei der Passivität, sondern ich lasse mich überreden, überzeugen, versöhnen, dass das hier mit hineingehört. Und das ist genau das Medium. Ich mache das immer deutlich, weil wir im Deutschen haben wir eben diese komplizierte Grammatik, aber man kann es an Wörtern deutlich machen. Wir haben nämlich mediale Wörter, zum Beispiel dulden. Sie können niemand dulden machen. Man kann jemand leiden machen, aber dulden tut er dann selbst, wenn er duldet. Er dulden kann er auch nur, wenn er was zu leiden kriegt, sonst kann er nicht dulden. Also es ist weder aktiv noch passiv. Dieses, ich ergreife jemand, wenn er sich ergreifen lässt. Das ist diese Bestimmung, ich kann mich nicht ergriffen werden machen, habe ich da immer gesagt. Und verweise dann auf so Erfahrungen, man ist in einem Film oder in einem Konzert oder so und der Funke springt nicht über und man weiß genau, es liegt an einem selbst und nicht an den Schauspielern oder an dem Orchester. Also ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Ich kann mich einfach abschirmen, ich lasse es einfach nicht zu. Und dieser Moment gehört hinein, nicht alle Anrufe treffen mich. Wenn ich nicht will, höre ich es nicht. Deswegen bittet ja der junge Salomon, der da am Tag seiner Thronbesteigung von Gott einen Wunsch freikriegt, bittet er um ein hörendes Herz. Wir würden heute sagen, ein waches Gewissen. Im Alten Testament gibt es kein Wort für Gewissen, das ist Herz. Lev. Dass das hier also hingehört. Also ein, sodass also ich schon auf der Seite hier was einzeichnen muss, eine grundsätzliche Offenheit. Und jetzt behaupte ich, darum geht es mir jetzt, dass diese Offenheit selber schon Antwort auf einen Anruf ist. Also dass ich den konkreten einzelnen Anruf, Rana würde vielleicht sagen, kategorialen Anruf, liegt eine transzendentale Antwort schon zugrunde, dass ich mich grundsätzlich auftue für, dass ich ansprechbar bin. Es gibt Leute, die sind nicht ansprechbar. Wir sind selber zwischendurch nicht ansprechbar für dies oder jenes oder was so vorliegt. Das wollen wir einfach nicht hören und dann sind wir da taub. Deswegen sage ich jetzt, das gute Gewissen immer ein Problem. Ist gutes Gewissen wirklich ein gutes Gewissen oder ist es nur ein dickes Fell? Nicht? Das ist gar nicht so einfach zu wissen, wie das eigentlich aussieht. Das meine ich, also steckt hier schon eine Freiheitlichkeit drin. Die Freiheit entspringt nicht erst im Moment, wo ich den konkreten Anruf kriege, sondern ich bin überhaupt als Mensch in diese Freiheit hineingerufen, das heißt in eine grundsätzliche Offenheit. Die normale Tradition beschreibt diese Offenheit, auch Rana und so tun das so, als einen Ausgriff auf ein Suchen nach. Die machen also den Pfeil immer so. Appetitus naturalis nennen die das dann. Zum Streben nach der Erfüllung. Und ich meine, das sei nicht korrekt. Das müsste anders gemalt werden. Denn auch hier antworte ich schon auf diesen Ruf. Manche Philosophen reden dann von dem Seinsgehorsam. Beim Cusanus heißt das so, Gott ruft in das Nichts und ruft die Dinge aus dem Nichts und er ruft die Erde Und das Hören der Erde ist das Werden des Menschen, sagt er zu Gott. Du rufst die Erde und dieses ihr Hören, et hoc audire eius est fieri hominem. Und dieses ihr Hören ist das Werden des Menschen. Also Mensch ist sowas wie dieses offene Ohr der Schöpfung. Für Gott. Aber eben geöffnet, nachdem es aufgetan worden ist. Denn wer gräbt uns das Ohr, so heißt es dann beim Propheten, wenn nicht er. Also ist das selber schon eine Urantwort, die dort drin steckt, zu dieser konkreten Antwort. Da das so ist, kann ich das jetzt unter einer anderen Rücksicht auch noch hinterfragen. Das hat nämlich nicht bloß die Struktur, dass ich da was tun soll, sondern das Tun selber ist ja selber schon eine realisierte Zuwendung. Es geht ja nicht darum, dass ich hier Äußeres bloß tue, sondern dass dieses Tun Ausdruck von Wohlwollen, Sorge für den anderen ist oder so. Eigentlich ist es also nicht ein Anruf zu einem Tun, sondern ein Anruf zu einem Sein und zu einem Sich-Auftun. Konkret wird von mir verlangt, ja, das Hauptgebot heißt Liebe, wird von mir verlangt. Dass die Liebe dann auch was tut, ist wahr, aber tun kann ich das alles ja ohne Liebe. Das beschreibt ja Paulus so in seinem berühmten Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief. Da sagt er, wenn ich meine Habe den Armen hingebe und hätte die Liebe nicht. Also man kann alles tun ohne Liebe, von mir ist aber nicht in erster Linie die Hingabe an die Armen gedacht, sondern die Liebe, die sich dann in dieser Hingabe zeigt. Sodass also hier wie und was ganz eng zusammengehören und dahinter stehen und man nicht sich durch äußeres Handeln loskaufen kann von der geforderten Grundhaltung und Grundstimmung, die eigentlich verlangt wird. So sehr niemand behaupten kann, ich habe die Stimmung, nur mir fehlt die äußere Gelegenheit dazu. Also natürlich zeigt sich eine Gesinnung nur in Taten, aber die Taten stellen nicht sicher, dass ich die Gesinnung habe. Eigentlich wird aber die Gesinnung von mir verlangt und nicht die Tat, weil es eigentlich nicht um ein Tun geht, sondern um ein Sein. Während die herrschende Ethik heute, also Utilitarismus, die gehen ja nur aus von diesem Punkt, dass also aus äußerlich das Leid soll gemindert werden und das Glück vermehrt werden. Das heißt, man bewegt sich nur in diesem außermoralischen Feld der Taten, während es hier eigentlich um ein Sein geht, im Guten wie im Bösen. Man tut was und wird dadurch jemand. Und das ist eigentlich die Struktur, um die es geht. Man versucht also seine Pflicht zu tun und auf die Weise wird man jemand. Und deswegen kann dann Thomas an manchen Stellen dieses lateinische Wort sui causa auch als causa sui verstehen. Also der Hintergrund ist folgender. Der Aristoteles definiert den Freien und den Sklaven. Er definiert den Freien als jemand, der seinetwegen da ist. Sklaven sind Leute, die eines anderen wegen da sind, als Mittel zum Zweck. Der Freie ist hautu heneka, seiner selbst wegen da. Heißt lateinisch sui causa, da ist causa ablativ, also aus Ursache seiner selbst, für sich selbst, sui causa. Und wenn man das nicht so anordnet und andersrum, dann ist es causa sui, aber causa mit langem A, ablativ, also durch Ursächlichkeit um seiner selbst willen, heißt das erstmal. Thomas verwendet es aber an ein paar Stellen eindeutig als Nominativ, also als Ursache seiner selbst, während Ursache seiner selbst klassischerweise überhaupt ein Unfug ist. Das merken wir nicht mehr, weil man sich an den Ausdruck so gewöhnt hat. Das ist seit Spinoza ist das ein Name für Gott, causa sui, Ursache seiner selbst. Das geht auf Descartes zurück, der hat das schon so gesagt. Man hat es ihm auch gleich vorgehalten, dass das eigentlich verkehrt ist. Aber er hat gesagt, ich mache das eben nicht so präzise. Weil klassischerweise war Causa oder Ursache wurde definiert als etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt. Als etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt. Ich kann mich selbst nicht aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit bringen. Wenn ich nicht wirklich bin, kann ich mich nicht verwirklichen. Wenn ich nicht da bin, kann ich mich nicht verwirklichen. Also ist klassischerweise der Ausdruck causa sui ein Unfug. Die haben dann unterschieden Ratio, das heißt Grund. Und da kann man sagen, Grund seiner selbst kann man sein. Gott ist Grund seiner selbst, weil Grund heißt nicht das, wodurch ein Mögliches zur Wirklichkeit geführt wird, sondern Grund heißt das, woher etwas ist, wird oder sich erklärt. Und dass jemand durch sich selbst ist, das ist fürs Absolute möglich. das Absolute und das Nichts, sage ich. Aber das sind die beiden Dinge, die nicht anfangen können und nicht aufhören. Entweder sie sind immer oder sie sind nie. Und jetzt, obwohl das also ein Unfug ist, Causa Sui, verwendet Thomas den Ausdruck für uns, sagt dann, tut dann so quasi dazu oder quodamodo, also ein irgendwie gewissermaßen, um zu sagen, in gewisser Weise sind wir Ursache unser Selbst. Wir machen uns selbst zu dem, der wir hinterher sind. Man lügt und lügt und irgendwann ist man ein Lügner. Man stiehlt und stiehlt und irgendwann ist man ein Dieb. Man nörgelt und nörgelt und irgendwann ist man nur noch ein Nörgeln auf zwei Beinen. Also sowas kann also dann werden und dann hat man sich selber zu dieser Wirklichkeit gemacht, die dann da geworden ist. Dafür wendet nochmal Thomas von Aquin ein paar Mal den Ausdruck causa sui sogar. Und das gehört auch nochmal hier zu unserem Thema. Also es geht nicht so sehr um irgendwas zu tun, sondern um etwas zu sein. Das ist eigentlich die Sache, das Tun steht im Dienst des Seins. Natürlich entspringen schon die Taten meinem Sein, aber ich kann mich eben, das heißt Freiheit, mich umdefinieren oder ich kann mich allmählich in was eingewöhnen und durcharbeiten. Das sind genau die beiden Dinge, die da passieren können. Und das ist das, wozu ich eigentlich also gerufen bin. Drum drücken das ja auch die Leute so aus. Der berühmte Vers von Pindar schon, genau heuers essi, werde der du bist. Mensch ist ein Wesen, der erstmal Mensch werden muss. Daher die Gegenbegriffe nicht menschlich und unmenschlich. Nicht menschlich können wir nicht sein, aber unmenschlich können wir sein. Und nur Menschen können unmenschlich sein. Und das ist eben möglich. Ich soll eben nicht unmenschlich, sondern ich soll menschlich sein und werden. Das bin ich aber nicht einfach, sondern das muss ich werden durch diese Antworten, die, indem ich auf die richtigen Anrufe antworte. Was ja am deutlichsten in diesem Märchen wird, da von der Frau Holle, wo dann also die Goldmarie, die Pechmarie da unten da durchlaufen, da in der Brunnenlandschaft, und dann sagt der Ofen, sagt, das Brot muss raus, und der Äpfelbaum sagt, die Äpfel sind reif, jetzt hol sie mal runter oder so. Also dieses immer Antworten auf jede Situation, die dahin gehört. Das ist das, was eigentlich Leben ausmacht und bestimmt und zugleich dann auch erfüllt. Denn ich werde ja dadurch etwas, dass ich eben jeweils also antworte und erfülle. Und dann kann eben, wenn eine Aufgabe getan wird, die nächste kommen. Das kann man dann ein bisschen kämpferisch ausdrücken. Da heißt es beim Rilke so, sein Wachstum ist der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Man eigentlich da nicht triumphiert oder siegt, sondern eigentlich sich also fügt und außerdem der Sache nie ganz gerecht wird. So wie beim Denken. Das hat ja Klaus Hämmerle auf die schöne Formel gebracht. Erkennen ist die sich selbst helle Unangemessenheit an das Erkannte. Also in dem Moment, wo ich was erkenne, wirklich erkenne, erkenne ich auch, dass ich es nicht genügend erkenne. Etwas oder jemand. Nicht? Je länger man Menschen kennt, desto mehr geht einem die Unbegreiflichkeit des anderen auf. Und so natürlich auch Gott gegenüber, überhaupt um Kunst gegenüber oder was immer sie nehmen. Also erkennen, also diese sich selbst helle Unangemessenheit an das Erkannte und zu Erkennende. Dass ich es erkenne, aber noch längst nicht begreife. Dass ich etwas als unbegreiflich erkenne oder so. Diese Steigerung, die da nochmal drin liegt. Und in diesem Aufbau und Fortsetzung wäre das dann mit enthalten. Und das wäre dann so ein Bild zu sagen, diese Formel wird ja immer zitiert nach Rimbaud, da, je et un autre. Nicht? Er hat damit was ganz Bestimmtes gemeint, nämlich, dass dieses große Ich sich in ihm durchsetzt. Dass nicht er dichtet, sondern eben die Muse dadurch in ihn durch. Aber verstanden und zitiert wird das natürlich immer im Sinn des postmodernen, sich verloren gegangenen Subjekts. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, weil ich hinter jedem Reiz herlaufe und mich da völlig verliere. Und dann heißt das dann immer, man ist ein anderer. Nicht? Aber Ricoeur, wenn der sein Buch so nennt, das selbst als ein anderer, dann meint er eben genau dieses Du-Sein. Nicht ich bin erstmal in meinem Mittelpunkt und die anderen sind meine anderen, sondern ich bin erstmal der andere von anderen. Denn mit jedem von uns hat zwar unsere Welt angefangen, aber nicht die Welt. Sondern man findet sich ja immer schon in der Welt anderer vor. Man findet sich als jemand vor, der immer schon begrüßt worden ist, der empfangen wird, aufgenommen wird. Sonst wären wir ja gar nicht da, dann wären wir ja längst tot. Das meine ich also hier mit diesem Ich als Du. Also erstens in Beziehung stehen, zweitens immer als angesprochen und angeredet. Und dann kann man sich fragen, von woher und wo, und das wäre dann das nächste Schritt. Und in diese Konsequenz würde jetzt auch einzuordnen sein, was das Böse heißt. Oder Schuld. Wo ja so der Eindruck entsteht, die ganze Welt ist einfach reich und wenn man einen Unterschied zwischen Gut und Böse macht, verarmt die Welt. Das hört man ja dauernd. Gesagt wird, nein, werden hier die Möglichkeiten abgeschnitten, sobald was Schönes wird es entweder verboten oder es macht dick, wie die Formeln heißen. Also es ist einfach nichts zu wollen oder so, anstatt zu sagen, stimmt das denn? Hier wäre also das Böse diese Verweigerung zu diesem Anruf. Wenn ich aber eigentlich mich und andere mich nur identifizieren könnten von diesem Anruf her, dann würde das ja tatsächlich Selbstverlust bedeuten. Also zum Bösen muss man ganz kurz sagen, das Böse, das hat ja der Schmidt-Salomon-Buch geschrieben, jenseits von Gut und Böse, und sagt, das Böse gibt es nicht, nicht? Das Böse sind Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe, gegen die Menschlichkeit, gegen das Gewissen. Das ist das Böse. Als allererstes. Damit ist klar, dass das Böse in den Bereich von Freiheit gehört. Wo es natürlich keine Freiheit gibt, gibt es Schmerzlichkeit, Verletzungen, aber nicht das Böse. Das Böse sind also erstmal Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe, gegen den Anruf, gegen das Gewissen. Schritt 1. Schritt 2. Wenn ich durch mein Handeln in erster Linie auf mich einwirke, also wenn ich versuche, jemanden zu betrügen, glückt das oder glückt nicht, was mir auf jeden Fall glückt, ist, ein paar Schritte zu tun auf dem Weg zum Betrüger sein. Das glückt mir auf jeden Fall. Das geht nicht daneben. Gilt also jetzt hier, wenn ich also mich verweigere, dieser angerufenen Liebe, der Solidarität, der Sorge für, dass ich damit mich zu einem lieblosen, auf den Weg begebe, mich zu einem lieblosen Menschen zu machen. Oder jetzt in unserer Sprache jetzt gesagt, mich zu einem Bösen zu machen. Aber dann gibt es natürlich nicht das Böse. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht die Diskussion, auch unter Theologen, ob also der Teufel das Böse wäre oder der Böse oder so. Ja, das, was soll denn das Böse sein? Ich habe gerade gesagt, was Böse ist. Böse ist Gedanken, Worte und Werke, und die gibt es nur von Personen, gegen die Liebe. Das Böse ist nicht ein schwarzes Loch oder irgendeine Gaswolke oder was weiß ich, sondern das Böse sind Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe. Ich weiß nicht, was man sich sonst darunter soll denken können. Und wenn es Gedanken und Worte und Werke sind, sind es die Gedanken, Worte und Werke von jemand, nicht von etwas. Etwas hat keine Gedanken, Worte und Werke, sondern nur jemand. Ich meine, das ist völlig evident, kommt mir vor.
Kommt es daher von mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr maximal Kulpa?
Ja, da gehört sie auch hin. Nicht? Jetzt, ich will jetzt hier darauf hinaus, dass für viele Christen, wenn die überhaupt vom Teufel reden, den eigentlich zu einem bösen Gegengott hinaufstilisiert haben. Eigentlich liegt so ein Dualismus zugrunde, wie auch so in den Mythen. Da gibt es eben einen Gott, einen weißen Gott des Guten. In Persien hat man sowas ja entwickelt. Und dann gibt es den schwarzen Gott des Bösen. Als ob es überhaupt zwei Absolute geben könnte und nicht nur eins. Das diskutiert man immer auch religionswissenschaftlich, ob das im Parsismus wirklich so ist, dass das zwei Absolute sind oder ob nicht darüber noch ein Gott über den Göttern ist, weil das an sich anders nicht gedacht werden kann. Aber das streiten die sich noch um, dass man guckt. Aber was soll denn das heißen, ein absolut Böses, wenn Böse heißt also das Nein zu dem, was mir aufgetragen wird in der Liebe oder so, dann sieht man sofort, dass es das absolute Böse gar nicht geben kann, weil es immer die Antwort auf einen Anruf ist. Deswegen hat die Tradition gesagt, omne malum in bono, war so ein klassischer Satz. Also alles Übel ist immer am Guten. Machen Sie das deutlich an Fäulnis zum Beispiel. Nicht? Ein Apfel oder Birne, die kann faul sein, aber noch fauler, noch fauler, noch fauler. Wenn sie ganz verfault ist, ist alles wieder sauber. Nicht? Also es gibt das Übel und den Mist nur an was Gutem. Nur ist das alles andere als harmlos. Denn die ganze Kraft des Guten wird ja dann pervertiert. Und da gehört dann ein anderer antiker Spruch hin, der sagt, Corruptio optimi pessima. Die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste. Also ich muss beides festhalten. Auf der einen Seite, das Böse und der Mangel selber ist keine in sich stehende Realität. Der liegt nicht darum, wie da Äpfel und da Birnen, Gut und Böse, sondern das Böse ist eine Zerstörung, eine Minderung, die Klassiker haben gesagt, eine Beraubung, privatio, stereisis auf Griechisch. Eine Beraubung, ein Fehlen von etwas, was nicht fehlen soll, so wie Blindheit. Zum Beispiel, das war so das klassische Beispiel immer dafür. Ein Stein ist nicht blind, obwohl er nicht sehen kann, aber der ist nicht blind. Blind sind nur Leute, die eigentlich sollten sehen können und es nicht können. Also, es gibt nicht das absolute Böse, sondern Böse heißt immer, ein an sich Guter und zum Guten gerufener sagt Nein. Und bringt sich selber bis hin zu einer, die Frage ist, was hier jetzt endgültig heißen kann, bis zu einem endgültigen Nein dem Guten gegenüber. Denn irgendwie will ja die Freiheit, wir haben gesagt, Wahl reicht nicht, Entscheidung, ich will mich auch nicht dauernd entscheiden, sondern Entscheidungen geschehen ja nur, damit ich endlich entschieden bin. Und das nennen der deutsche Idealismus Freiheit des Wesens oder Freiheit der Identität. Also es gibt also diese drei Stufen, Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit, entschiedene Freiheit, wo ich ganz mit mir identisch geworden bin, wo man dann gar nichts Böses mehr tun kann, weil man ganz auf Seiten des Guten steht, aber nicht, weil man jetzt eingeschränkt wäre, sondern ganz simpel, wer mit ganzem Herzen Ja sagt, kann doch nicht Jein sagen, geschweige denn Nein. Er sagt ja gerade Ja mit ganzem Herzen. Wo sollte das andere bleiben? Also das heißt also nicht, der ist eingeschränkt und leider kann er nicht mehr Nein sagen. Nein, sondern er ist Gott sei Dank endlich beim Ja angekommen. Er ist mit sich identisch. Er steht da ganz drin und so ein anderer Blödsinn kommt nicht mehr vor. Kommt nicht mehr in Frage. Das heißt nun posse peccare in der Erfüllung. Also nicht, als ob uns im Himmel die Freiheit verloren gegangen wäre, sondern dann hat dort die Freiheit der Wahl und der Entscheidung ihre eigentliche Erfüllung gefunden in der Freiheit der Entschiedenheit. Jetzt bin ich ganz das, was ich bin. Das Ja hat sich durchgesetzt. Das wäre es. Und so kann ich jetzt umgekehrt sagen, dass das Nein sich immer mehr in mir durchsetzt, bis ich endgültig im Nein sage. Aber sind die denn parallel zueinander? Eben nicht. Und das mache ich ja sprachlich immer an dem Beispiel deutlich, dass ich sage, wenn jemand Ja sagt und ich frage den, willst du Ja sagen, sagt er Ja, 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 Ja zum Ja. Wenn einer Nein sagt und ich frage den, willst du denn Nein sagen, muss er auch Ja sagen. Das heißt, denn wenn er Nein sagt, ist das Nein schon weg. Also der kann gar nicht richtig Nein sagen, sondern er sagt zumindest Ja zum Nein. Und dann sagt der Bessere, das Bessere ich in ihm, du, das ist kein schöner Zug von dir. Das heißt, er bleibt in so einer merkwürdigen Zerrissenheit mit sich selber. Kennen wir ja alle. Wenn man aber in dieser Zerrissenheit steckt, die kann man natürlich noch mal finster genießen. Kann sich da hinstellen und sagen, gefiel meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Aber kann man da wirklich endgültig drin sein? Gibt ja nicht bloß das Wort endgültig, sondern endgültig. Grafisch male, das Ja male ich so als Parabel, die da immer dazu wächst, Ja zum Ja und nochmal Ja zum Ja und Freude an der Freude und Glück am Glück und das wird immer weiter, obwohl es nie die Tafel wird. Und das andere ist ja diese Hyperbel, die immer mehr so auf die Nulllinie zusteuert, asymptotisch, aber nie hinkommt. Und jetzt heißt Endgültigkeit des Nein, dass man hier gar nicht mehr umkehren kann und will. Sondern es geht immer, geht genauso endlos weiter wie hier, nur dass es also immer mehr sich dem Nichts annähert. Dann liebe ich also diese Definition, wenn man so will, von Bernanos in seinem Buch der Sonne Satans, wo er sagt, die Sonne Satans ist die Gier nach dem Nichts. Also einfach diesem Zerstören, das dahinter, Soleil du Satan, Désir du Néant, dieser Sturz auf das Nichts, dass das da drin steckt. Aber Sie sehen, das ist ungleichgewichtig. Das ist ungleichgewichtig. Und nicht einfach parallel dazu zu haben. Deswegen schreibt C.S. Lewis an einer Stelle, die Hölle mag ihre Freuden haben, Gott möge uns davor bewahren. Also es gibt hier einen Grund, dass ich mich da drin verbohre. Deswegen sagt er, werden die Tore der Hölle von innen zugehalten. Das ist kein großes KZ, sondern es steckt drin. Aber es ist zugleich ein Schmerz, genau dieser Schmerz wie in der Vertrotztheit des Schmollens, während ich hier in dieser Positivität bin. Und von dort her, meine ich, brauche ich eben, wie Brecht auch in einem seiner Gedichte sagt, zum Böse sein eine Menge Kraft. Dass das da drin steckt. Und das wäre so ein Ansatz für mich zu sagen, vielleicht kann man, muss man stärker als die Tradition das Ja und das Nein in seiner Endgültigkeit differenzieren. Thomas übernimmt ja hier einfach so die aristotelische Vorstellung und sagt, da gibt es reine Geister. Und während wir uns so mit unseren Entscheidungen immer so durcharbeiten, wenn wir Nein sagen, ist noch nie das ganze Nein, sondern es muss immer eingeholt werden und deswegen haben wir noch eine Chance. Während diese reinen Geister, die sagen einmal Ja oder Nein und dann ist es ein Ja für alle Ewigkeit und ein Nein für alle Ewigkeit. Und ich bin froh, dass das nicht so unmittelbar, also für mich als Katholiken ist mir das schon wichtig, nicht also eine dogmatische Aussage ist, dass man sagen kann, diese thomanische Engellehre ist nicht Dogma, sondern nur, dass es Engel gibt. Nicht? Aber es, dass man durchaus sagen kann, wenn das hier so eine Selbstwidersprüchlichkeit ist, ob die nicht nochmal irgendwie aufgehoben werden könnte. Es ist eine Endgültigkeit, Freiheit ist auf Endgültigkeit hin, und die Möglichkeit muss ich auch einräumen. Aber dass ich sagen kann, ist es wirklich jetzt schon so, dass man darf für diese bösen Geister keine Hoffnung haben, sondern dass die nur mal vor einer Entscheidung gestellt werden zu ihrer Entscheidung. Und da gehört ja dann von dem Theologen Hans Urs von Balthasar dann seine Betrachtung hin, der sagt, hier gehört das Mysterium des Karsamstag hin, der Tote Jesus Christus, nicht der Sterbende, das ist noch eine Leistung, sondern der Tote. Und das angesichts des wirklichen Todes, des ausgeleerten Herzens, dann auch nochmal der größte Bösewicht sagt, jetzt gebe ich mich aber besiegt. Weil er ja nicht mehr hier ankämpft gegen irgendeine größere Macht oder so, sondern einfach gegenüber diesem wirklichen sich völlig ausgeliefert haben oder so. Ob das nicht also dann zu diesem Umschlag führen könnte, aber das sind natürlich, ich höre ja schon mal auch davon, also das sind natürlich so Spekulationen, wo man nur sagen kann, wie könnte das sein? Um diesen Gedanken von der, für das ja Balthasar dann in seinen letzten Lebensjahren so verfolgt worden ist, von so ultrakonservativen Katholiken, die gesagt haben, er predigt da die Hölle leer und er verfälscht die Bibel oder so, wo die Leute einfach mit den Texten nicht richtig umgehen. Wo die Leute in einem sagen, ja, es steht doch im Evangelium drin, zuerst spricht er zu denen rechts, kommt ihr gesegnet meines Vaters und dann guckt er zu denen links, der kann doch nicht sagen, wo seid ihr denn und da ist niemand, das kann doch nicht sein, wenn es dort steht. Nein, die kennen einfach die Hermeneutik nicht, also das Wissen, wie man Texte lesen muss. Und dann muss man gucken, wie ist das denn zum Beispiel schon im Alten Testament mit dem Jonas, dem Prophet Jonas, der zieht da durch Ninive, 4 Tage zieht er rein in diese große Stadt und schreit da los, also in 40 Tagen geht die Stadt unter. Einfach so. Und jetzt, die hauen dem ja nicht auf den Mund und, die tun, und überhören ihn auch nicht, sondern die sagen, auweia, und tun wirklich Buße und wickeln auch noch die Kühe da in Bußtücher, nicht? Und bereuen also. Und tatsächlich wird der Ninive nicht zerstört. Das heißt, die prophetische Rede formuliert immer so in Indikativen. Es wird zerstört. Aber lesen muss man solche Sätze immer, wenn ihr euch nicht endlich bekehrt. Und das können manche Leute nicht richtig lesen. Die meinen, das wären einfach Berichte aus der Zukunft. Nochmal, der Jonas ist nicht durch die Stadt gezogen und hat gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann ist Schluss. Er hat gesagt, in 40 Tagen ist Schluss. Das ist prophetische Rede. Wenn ihr nicht. Das wird nicht dazu gesagt. Das muss man sich gesagt sein lassen. Und das kapieren manche Leute nicht und sagen, nee, wenn es da steht, ist es so. Und das ist natürlich ein schlimmes Erbe in der christlichen Tradition, dass da sehr lange, von so Augustinus her, die Leute immer gedacht haben, die meisten Leute kommen in die Hölle und einige wenige in den Himmel und sie selber gehören auf jeden Fall dazu. Na, natürlich zu denen, die in den Himmel kommen, klar. Auch der ja, Augustinus, wenn man den gefragt hätte, ja, was ist mit dir? Ich so, ja, ich komme natürlich in den Himmel. Nicht? Ja, ja, so geht's doch nicht. Nicht. Also das ist doch nicht richtig. Und das hat der... Was er so gesagt hat, das kann doch nicht stimmen. Also wenn man das so entwirft, sieht man, dass das Böse keinen Gewinn darstellt. Während wenn ich natürlich auf der Ebene der Wahlfreiheit gucke, dann sage ich, aha, die Guten dürfen nur das und das ist denen verboten. Und wenn man jetzt das Böse auch noch tut, dann wird die Welt endlich komplett. Aber dann ist man einfach an der Oberfläche kleben geblieben und hat die Struktur nicht kapiert. Die Struktur, die eben darin besteht, dass wenn ich bestimmte Güter tue, ich eben meine Grundhaltung, um die es geht, kaputt mache. Beispiel nur ganz konkret, wenn man einem Partner treu sein will, kann man nicht also fördernde sexuelle Erlebnisse mit anderen Leuten haben. Kein Mensch genügt dem anderen, es bleiben also Möglichkeiten, die nicht entfaltet werden. Das ist richtig. Und wenn ich die dazu habe, habe ich eine reichere Erfahrung. Aber in Wirklichkeit habe ich dabei meine Fähigkeit zur Treue, das Halten des Wortes, meine Verpflichtung verloren und aufgegeben. Der Schaden ist viel größer als der scheinbare Gewinn an der Oberfläche. Das kann man ganz rational einfach durchdenken. Nicht, wenn man da in Leidenschaft brennt, sondern wenn man sich das in Ruhe überlegt. Kann man einfach sagen, das ist tatsächlich Unfug. Es bringt nichts, sondern im Gegenteil. Und dann kommen so Gedanken weg, die man schon beim großen Heraklit hat, dass er sagt, die Welt, die ganze Welt, zur ganzen Welt gehört das Gute und das Böse. Und es ist nachträglich menschlich, dass wir das teilen in Gut und Böse und einen Teil lassen. Das ist eben nicht wahr. Das wird hier von einer anderen Richtung her gedacht, weil hier dieser Gedanke der Anforderung, des Anrufs nicht da ist. Sondern hier wird ja davon ausgegangen, das haben wir beim letzten Mal ja bedacht, dass es für die Griechen keine Pflichtethik gibt, sondern dass es ja immer um das eigentliche Wollen geht, weil es keine Schöpfung gibt, sondern die Welt ist immer schon da und wir tauchen in der Welt auf als begrenzte Wesen und wollen uns jetzt behaupten. Drum dieser Grundkraft Eros, seins Erhalt, seins Ausweitung. Und Ethik heißt dann nur, guck hin, ob du es wirklich willst oder was du eigentlich willst. Da taucht das nicht auf. Und dann kann ich natürlich, wenn ich von dort her diese Idee der Ganzheit habe, meine ich, das hätte ich so erreicht und übersehen, dass es die Ganzheit gar nicht gibt, denn wie ich immer gesagt habe, dem Kreis fehlen Ecken und Kanten. Und man kann immer nur entweder oder. Entweder man bleibt treu oder man bleibt nicht treu. Auch da gibt es nur ein entweder oder. Also entweder man bleibt treu und verzichtet auf diese Erfahrung oder macht die Erfahrung, dann hat man aber die Erfahrung der Treue nicht gemacht. Ums Entweder-Oder kommt überhaupt niemand herum, weil wir bei jeder Entscheidung immer zwischen vielen Möglichkeiten stehen und nur eins verwirklichen können. Das andere ist einfach eine optische Täuschung, zu meinen, dass die einen dann da jetzt also mehr loswürden oder opferten als der andere. Das müsste man einfach durchdenken. Nochmal, jede Entscheidung, jede Wirklichkeit ist ärmer als die Möglichkeiten vorher. Möglich ist immer etwas und vieles andere, wirklich werden es aber eins oder anderes. Und in jedem Fall nur eins. In jedem Fall nur eins. Nicht bloß in guten Fällen, in negativen genauso. Aber das überspielt man, weil man so beeindruckt ist von dem, was jetzt nicht da ist. Also man sieht dann nur, dass dieses Gut lockt und vergisst, dass es aber auf der Ebene der Haltung eigentlich ein Verlust oder Zerstörung ist. Also wenn ich dieses andere male, wenn ich hier Nein sage, entweder ich sage Ja und das Nein ist etwas, wo ich mich eigentlich selber durchkreuze. Weil ich berufen bin, eigentlich zu diesem Ja zu entsprechen. Und im anderen Fall verpasse ich diese Berufung. Ganz egal, was ich da ansonsten mache. Und das gilt ja nicht bloß im Moralischen. Das gilt auch da, wenn jemand also gerufen ist, ein Dichter zu sein oder ein Bildhauer oder was weiß ich, wo ja Rilke das auch als Kennzeichen nimmt, wie der junge Kapus ihm seine Gedichte schickt und er fragt ihn, ob er ein Dichter ist. Da schreibt der Rilke, ja, die Gedichte sind nicht schlecht, aber ob sie ein Dichter sind, das weiß er nicht so genau, das muss er Kapus schon selber merken, nämlich ob er denn sterben müsste, wenn er nicht dichtet. Und diese Dimension damit hineingehört. Also diese Struktur gilt schlechterdings. Und tatsächlich scheint mir die Hauptanfechtung die zu sein, sich auf eins einzulassen. Das ist genau der Schritt von Jugend zum Erwachsenenwerden klassischerweise. Und Rilke sagt so, Vernunft als Wille ist die sich zur Endlichkeit entschließen. Das schöne Bild, was er dafür gefunden hat und ja wiederholt verwendet hat, ist das Bild von dem Kranken, dem der Arzt Obst verschrieben hat. Und dann will seine Frau ihm Trauben bringen, sagt er, keine Trauben, Obst. Und dann will sie ihm Äpfel bringen, nein, keine Äpfel, Obst. Und das verwendet er so auf Philosophiegeschichte. Er sagt, da gibt es Leute, die wollen sich nicht an irgendeine philosophische Richtung halten, weil sie lieber bloß Philosophie anlernen wollen, statt Philosophie. Und sagt er, das ist genau wie diese Leute, die sagen, ich esse nur Obst. Und darum, diese Formel, sagt er, Vernunft als Wille ist dies, sich zur Endlichkeit entschließen. sondern da gibt es noch andere Dinge, schön und gut, aber nicht für mich. Ich habe jetzt dieses Wort gesagt und ich war vorher frei, es zu sagen oder nicht, aber ich bin nicht frei, es gesagt zu haben. Ich war frei, es zu sagen, ich bin nicht frei, es gesagt zu haben. Und genau dieser Schritt, meine ich, wäre es, worum es eigentlich bei dieser Geschichte geht, mit der Selbstverweigerung, also innerhalb des Bösen. Ich verweigere mich eigentlich dem Anruf, der mich trifft. Da gehört das hin. Und dann ist man eine ganze Menge von Faszination des Bösen los. Das ist ja die Gefahr, dass die Leute immer, wenn sie über das Böse nachdenken, dann so grauslichste Geschichten erzählen und schreiben, während man nicht vergessen sollte, was Hannah Arendt über die Banalität des Bösen gesagt hat. Dass man da hinschauen muss, wo das hingehört. Also dieses, dann wäre jetzt nur noch in diesem Zusammenhang Folgendes zu ergänzen, dass hier rede ich ja immer noch vom Du sollst oder so. Tatsächlich ist es so, dass ich hier des Anrufs gewürdigt werde. Deswegen machen diese großen Traditionen immer noch mal darauf aufmerksam, dass zum Beispiel der Samariter, der da die hilft, der da unter die Räuber gefallen ist, dem er helfen darf, dankbar sein muss, weil er ihm hilft, über sich hinauszuwachsen. Ich sage das zum Beispiel, wenn ich bei Pflegepersonal zu sprechen habe oder bei Ärzten so zu Themen über Umgang mit Schwerstkranken oder Sterbenden, wo ich sage, dass es nicht bloß darauf ankommt, den Schwerkranken und den Sterbenden als Mensch zu achten, sondern dass es dazu kommt, ihm dankbar zu sein dafür, dass er mir den Dienst tut, dass ich, obwohl ich gesund bin und bei Kräften, jetzt dem Tod begegnen kann, oder der Schwäche oder der Krankheit. Wenn mir das erst begegnet, wenn ich krank bin, dann ist man zu schwach. Das ist ja das Problem mit der Krankheit. Man muss stark sein eigentlich, um sie richtig zu bewältigen, aber jetzt ist man blöderweise krank. Und deswegen ist gut, man lernt das vorher in gesunden Zeiten. Also kann man dem Kranken, dem Schwachen, dem Sterbenden, nicht kann, sollte man nochmal dankbar sein, dann fällt es auch leichter, ihn zu achten, indem ich nicht bloß abstrakt achte, sondern konkret dankbar bin für diese Begegnung. Und das taucht immer wieder diesen Traditionen auf. Denken Sie so an den Anfang damals von diesem Musical da mit dem Täffchen, da der Milchmann, da kommt am Anfang auch so ein Bettler vor, der sitzt da vor den Dingen und dann sagt der eine, der da reingeht, in diesen, ja, ich habe diese Woche schlechte Geschäfte gehabt, und dann sagt er, ja, was interessiert mich das, wo bleibt mein Almosen? Nicht? Also so diese Forderung, die da so hingehört, das ist natürlich diese typische Chuzpe da wieder mal, nicht? Die da hingehört, aber die drückt natürlich nochmal was aus. Das ist die Weise, wie ich hier dem anderen helfe, sein Leben in Ordnung zu bringen. Denn er soll ja Almosen geben, ob Muslime oder wie auch immer, oder ob das per Steuer eingezogen wird, jedenfalls ist man zu einer Solidarität verpflichtet. Und da kann man dem anderen dann nochmal dankbar sein. Also, es ist nicht bloß so, dass ich das tun soll, sondern dass ich nochmal dankbar dafür zu sein habe, dass ich das tun soll, denn, von allem anderen abgesehen, darin gründet ja meine Würde. Worin gründet denn die Person Würde? Doch nicht darin, dass ich gut bin, sondern dass ich gut sein soll. Und weil auch der Scholz diese Kinderschänder in jedem Moment gut sein soll, verliert er keinen Moment seine Würde. Das ist ja das, wo es nochmal drinsteckt. Also das muss ich mit allen zeichnen, dass das hier dass das nochmal eine Sache ist, wofür ich nochmal zu danken habe. Dass ich gewürdigt werde des Gebots. Das ist immer so ausgedrückt. Natürlich ist Gewissen eine unangenehme Sache. Wer von uns will schon gerne? Sollen, nicht? Wollen wir aber nicht sollen. Und obendrein ist es natürlich scheußlich demütigend, dass wir gut sein sollen. Das heißt, wir sind es nicht von selber. Wir sind so Typen, die das nötig haben, dass es per Sollen gesagt kriegen. Das ist ziemlich demütigend. Aber jetzt sich von der anderen Seite her klar zu machen, das Gewissen wäre weg. Und im ersten Moment sagt er, ja, wunderbar, bis der Ruf erst ruiniert. Nein, dann wären wir überhaupt nur noch Tiere auf zwei Beinen. Die Ethik ist nicht in erster Linie was mit dem Sollen zu tun hat, sondern wir dürfen sollen. Das ist ein Geschenk. Umso mehr, als es uns ja nicht genommen wird, wenn wir es lassen. Man könnte sagen, wenn man sich dreimal daneben benommen hat, sagt das Gewissen Schluss. So machen wir es ja, nicht? Man muss schon Gott sein, um zum anderen zu sagen, du sollst mich lieben. Besonders wenn das nicht freiwillig tut, soll er mir den Buckel runterrutschen. Ich habe ja auch meinen Stolz. Gott hat keinen. Schon komisch. Jedes Hauptgebot, man soll ihn lieben. Also, dass hier nochmal, also sowas mit drin steckt, trotz Nein. dass das weitergeht. Nochmal ein Grund zur Dankbarkeit, die dort drin steckt. Und das wäre wichtig, weil wir ja die Gefahr haben, dass die Religion so vermoralisiert wird. War immer die Gefahr, wenn man so normale Predigten hört, nicht meistens Moralpredigten am Sonntag da. Und so auch im Selbstverständnis, bei Kant, bei Levinas, bei all den Leuten geht die Religion unter in Ethik. Und so wird auch argumentiert. Also es gibt da die Ethik und damit verkünden ja auch die Kirchen ihre Bedeutsamkeit bei uns im Lande, dass sie eben dafür sorgen, dass da sich um die Armen gekümmert wird, um die Kranken, um die Kindergärten oder so. Also es wird ganz entworfen von diesem Gesichtspunkt. Deswegen kann ja auch der Religionsunterricht durch Ethik ersetzt werden und umgekehrt. Nur das ist daran interessant. Das stimmt aber nicht. Sondern es geht genau nochmal um diesen Lobpreis des Guten und des Wahren, was da eigentlich dabei herausspringen sollte. Da müssen wir dann das nächste Mal weitermachen. Was heißt das jetzt eigentlich, dieses Verhältnis, das drinsteckt? Hier gehe ich so weit, dass ich sage, also sollen macht eben genau das aus mit ich als du. Das Böse ist das Nein dazu. Und das sie kommt von dort her angestoßen, dass ich Dinge auf Dinge verzichten muss, die für mich lockend sind, wo man einfach sehen muss, erstmal geht mir dann anderes verloren. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich ja hier aufgefordert wurde, was heißt denn lieben? Das ist jetzt so ein emotionales Wort. Lieben heißt nicht immer da, ich will, dass du bist. Diese kürzeste Fassung, wie sie Hannah Arendt formuliert hat. Volo ut sis, ich will, dass du seist. Und deswegen ist es keine erbauliche Rede, wenn ich sage, Gott ist der, der liebt. Denn als Schöpfer ist er der, der will, dass wir sind. Und zwar unseretwegen. Und dann ist das ganze Antwort auf dieses, du sollst, das eigentlich ein du darfst ist. Du bist eingeladen zu leben und zu lieben. Und wenn du das nicht tust, wirst du nicht bestraft, sondern du machst dich kaputt. Denn wenn man sich bloß um sich kümmert, sieht man ja, was rauskommt. Man kann sich nicht sehen, man sieht die eigenen Augen nicht, knüpfen wir wieder darauf zurück, dass also deswegen das natürlich blind macht, das dort geschieht. Deswegen so dieses chinesische Wort, wer sich selbst sieht, der leuchtet nicht. Und so ist es ja auch mit Gegenständen. Ein schwarzer Gegenstand ist der, der alles Licht behält. Und ein Gegenstand leuchtet umso mehr, je mehr er abstrahlt. Also es ist gerade andersrum, was hier geschieht. An sich ist es also eine Einladung, ein Ruf zum Leben. Da kann man auch den alten Heiden Goethe brauchen. Nicht? Wenn man sagt, und das Leben ist die Liebe und der Liebe leben Geist. Also diese Steigerung, die da nochmal drin liegt. Deswegen hat Leben was mit Verschwenden zu tun. Mit sich verbrauchen, sich weggeben oder so. Die ganze Festlichkeit, die da hineingehört, der Überschwang und so. Fundamental. Das ist eigentlich gemeint dabei. Und das wird verdeckt, wenn ich jetzt zu sehr bloß das Sollen in den Blick nehme. Wobei das Sollen ja nur daher so schlimm ist, weil wir es nicht von selber tun. Das drückt im Paulus in Sätzen aus, wie gesagt, der Gerechte steht nicht mehr unterm Gesetz, sondern das ist das, was ihn selber schon bestimmt. Er tut es immer schon. Und das andere ist bürgerliches Ressentiment. Zu sagen, jemand ist umso besser, je mehr er dagegen sich kämpft. Nein, das Ideal ist, dass er überhaupt nicht kämpfen muss, weil ihm das Gute selbstverständlich geworden ist. Das ist das, was Pieper immer so stark gemacht hat. Das Gute ist nicht, dass was schwerfällt. Thomas schreibt das sogar von der Feindesliebe. Er sagt, die Feindesliebe ist noch besser als die Nächstenliebe, nicht weil sie schwerer fällt, sondern auch wenn sie leid will, sondern einfach weil sie noch mal mehr ist, noch mal dazu. Das andere ist schon ein Missverständnis. Man müsste das ablesen am Überwinden. Das ist neuzeitliches Bürgertum, so unter der Formel Self-Made Man, Self-Made Lady. Also dass man sich da überwinden muss und was tun muss. Umso schlimmer, wenn man das noch muss. Das ist wieder ein Grund zum Kummer eigentlich noch. Eigentlich müsste es einem leicht fallen. Dass einem nicht leicht fällt, sieht man, was bei einem alles nicht stimmt. Deswegen ist es also schön, verliebt zu sein, denn da fällt es leicht. Nur hält das nicht vor. Das ist das Problem dabei. Aber es kann sich ja immer wieder einstellen. Aber das ist genau die Struktur. Nicht? Das Ideal wäre eigentlich, es fiele einem leicht, gut zu sein. Zum Glück kennen wir das alle auch. das gibt. Das wäre die eigene Erfüllung. Das ist nicht weniger, sondern mehr. Weil es ja nicht ums Tun geht, sondern ums Sein. Nicht? Darum bleibe ich dabei, dass das eigentlich gedacht ist. Und das heißen dann so Texte wie, dass er uns die Freude geben will und das Leben in Fülle oder so, bezieht sich genau darauf. Und dort geht es dann da beim nächsten Mal dann weiter mit dem Blick auf Gottes Beweis aus der Gotteserfahrung. Denn ich glaube, dass diese Erfahrung hier, dass du sollst, die eigentliche Erfahrung Gottes ist. Nicht so sehr der Kosmos, wie es traditionell immer so im Vordergrund steht. Aber das müssen wir miteinander durchführen. Schönen Dank. Thank you.